Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Zum Tagesstart haben wir einige steile Thesen für euch im Angebot.
Der Salary Cap im Fußball ist eine schöne Utopie für Sozialromantiker.
Der Klimawandel wird sportliche Zeitpläne zukünftig drastisch verändern.
Bayern München sollte bei Amin Adli zuschlagen, wenn sich die Chance bietet.
Da sind sie, die Themen, die am heutigen Dienstag, Stand jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu natürlich Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht es um das vielleicht größte Abenteuer mit Autos, das es hier gab.
Einmal mit dem Wartburg über Ostdeutsche Autobahn.
So ähnlich, oder? Ja. So, ist vergleichbar, glaube ich. Ist vergleichbar.
Ja, also bitte seid gespannt und lasst euch erstmal herzlich grüßen. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt vom Sportinformationsdienst im SID haben wir eine ganze Menge zusammengetragen, damit ihr zum Start in den Tag ja auch bestens auf die sportlichen Themen vorbereitet seid. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Arbeit seid, ihr habt euch ein bisschen besser vorbereitet als Marc van Bommel beim VfL Wolfsburg.
Ach du großer Gott, oder? Der Wechselfehler von Münster bleibt zwar für ihn ohne Konsequenzen von Seiten seines Arbeitgebers. Maximal hat man ihm hinter verschlossenen Türen die Ohren lang gezogen, aber das ist er ja als Holländer gewohnt. Aber der Spott der Fußballgemeinde und seines Chefs Jörg Schmadtke war ihm natürlich sicher, obwohl viele über die Zahl der Wechselmöglichkeiten wahrscheinlich auch nicht so richtig Bescheid gewusst hätten. Ne?
Und das haben einige berühmte Kollegen von Van Bommel in der Vergangenheit auch nicht. Ich erinnere mich da an einige Wechselfehler, als die Regel eigentlich noch deutlich klarer und übersichtlicher war als heute.
Ja, ja, da sind klangvolle Namen drunter. Hennes Weisweiler zum Beispiel hatte 1977 mal einen dritten Ausländer aufs Feld geschickt, obwohl damals nur zwei pro Team erlaubt waren. Oder nennen wir Christoph Daum, 1992. Der hat in der Quali zur Champions League einen vierten eingesetzt. Da waren aber nur drei erlaubt.
Jovica Zimanić hieß der, ich erinnere mich. Das war schon ziemlich krass. Dieser Fehler kostete Stuttgart nämlich den Einzug in die Champions League und war der Anfang vom Ende von Daum beim VfB Stuttgart. Leeds United damals der Gegner. Aber mit der korrekten Zahl an Ausländern, da hatten es viele Coaches nicht so. Horst Hese bei Eintracht Frankfurt, der hatte sich da auch mal verzählt. Oder Winnie Schäfer oder Giovanni Trapattoni, der ist mal über einen unerlaubt eingewechselten vierten Vertragsamateur gestolpert.
Der hieß übrigens Didi Hamann, oh ja. Das war 1995, ja. Und ein Jahr später hatte Klaus Augenthaler, er war damals Beckenbauer-Vertreter, mal komplett die Übersicht verloren, einfach viermal ausgewechselt.
Und Otto Rehhagel, der hatte in Lautern mal mit Pascal Ogikwe einen vierten Nicht-EU-Ausländer auf den Platz geschickt, den Fehler dann bemerkt und dann Hani Ramsi zu einer Schmierenkomödie mit vorgetäuschter Verletzung überredet, um das dann irgendwie zu vertuschen, war clownesk, wurde damals auch bei RAN von Jörg Dahlmann entsprechend kommentiert und er flog natürlich auf, klar.
Ja, genauso wie Erik Gerrits Fehler im Pokalspiel des VfL Wolfsburg bei den Amateuren des ersten FC Köln. Der hatte Marian Christoph in die Startformation genommen, obwohl der wegen der roten Karte aus der, Achtung, vorvergangenen Saison für seinen Ex-Club gar nicht spielberechtigt war. Von Bommel ist da also in absolut bester Gesellschaft, aber eben trotzdem eine Nachtnummer.
Stand jetzt aktuell.
Die Gehaltsobergrenze im Fußball muss her. Das hat Oliver Kahn in der Welt am Sonntag gefordert und Bayerns Sportvorstand hat parallel dazu im Doppelpass das Financial Fairplay attackiert, denn das hätte bewiesen, dass es nichts taucht und für mehr finanzielles Gleichgewicht sozusagen im Fußball zu sorgen.
Ja, Hasan Salihamidzic, der hat das getan und dann hatte Oliver Kahn in der Welt am Sonntag eben Salary Cap als alternativlos bezeichnet, damit da mal wieder für Gleichgewicht gesorgt wird. Und er hat gesagt, in der Europäischen Clubvereinigung, da würden auch schon entsprechende Modelle diskutiert.
Ja, also neben der sogenannten Hard Cap, also einer festen Summe als Gehaltsobergrenze, werde auch die Soft Cap, na klar, Hard Cap, also auch die Soft Cap diskutiert. Es wäre dann eine Regelung, nach der die Ausgaben für Gehälter an die Einnahmen oder Umsätze gekoppelt wären und nur ja, ein gewisser Prozentsatz könnten dafür dann aufgewendet werden sozusagen.
Tja, und es wird diskutiert, aber ob das dann auch wirklich umgesetzt wird, mir fehlt da so ein bisschen der Glaube. Also Hardcap, das wäre sicher vom Prinzip her erstmal total wünschenswert, aber das müsste ja europaweit umgesetzt werden. Ist eigentlich eine schöne Idee, aber ob da die Clubs mitmachen, ich weiß nicht, ich wage das mal zu bezweifeln. Und Softcap, das ist irgendwie wieder so ähnlich wie das, was wir mit dem FFP ja aktuell schon haben. Und das ist ja nur wirklich, Hasan Salihamidžić hat es gesagt, ich stimme ihm nicht immer zu, aber da schon ist es irgendwie schon ein Papiertiger.
Ja, du meinst, weil das ohnehin nicht wirklich überprüft werden kann und es immer wieder Mittel und Wege gibt, um Einnahmen zu verschleiern oder umzudeklarieren, da sind die Vereine ja auch gut, oder anderweitig sich mit Winkelzügen finanziellen Spielraum zu verschaffen. Also das ist wahrscheinlich, ja, verstehe. Ja, aber da haben sich PSG und City ja schon öfter geschickten Strafen sozusagen entziehen können. Eigentlich auch eine Farce, dass das auch zurückgenommen wurde, die eigentlich mal gegen Man City ausgesprochene Strafe, aber Hardcap wäre dann doch eigentlich die richtige Lösung. Klare Grenze bis hierhin und wirklich nicht weiter.
Mhm, aber nur, wenn alle wirklich mitmachen. Aber glaubst du da an Solidarität aller? Also, ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich schon in einer Liga nicht mit allen. Das wäre schon schwierig. Man könnte das sicherlich irgendwie umsetzen, aber ich glaube, das ist schon richtig schwierig. Wir haben es ja auch bei der Verteilung der TV-Gelder jetzt gesehen. Da gibt doch keiner gern was ab und jetzt müsste sowas auch noch europaweit durchgezogen werden, beziehungsweise weltweit im Idealfall, denn wenn da eine Liga einen Sonderweg geht, die Bundesliga beispielsweise jetzt im Alleingang so ein Salary Cap einführt, dann fällt sie doch im Wettbewerb hinter den anderen zurück, da büßt sie doch dann was ein.
Definitiv, und das haben wir ja im Grunde ja auch schon so ein bisschen. Es gibt natürlich kein Salary Cap, aber wir sind ja als deutsche Liga für viele, viele große Stars viel, viel weniger attraktiv als die spanische, mittlerweile sogar wieder die italienische und gar die englische Liga. Und während ich mir gut vorstellen kann, dass der FC Bayern, Borussia Dortmund oder auch Leipzig, dass die, also unsere Top-Clubs im Moment, dass die sich einer Salary Caps durchaus unterziehen wollen würden, glaube ich, kriegst du das international nie gedeckelt. Niemals. Die großen Topstars, die würden dann auch nicht dahin wechseln. Also als halbwegs guter Kicker würdest du sehen, dass du schleunigst da wegkommst, da wo es die Salary Cap gibt. Ich meine, Messi lässt grüßen. Es ist ja im Grunde jetzt auch nicht viel anderes gewesen. Kann die Kohle nicht bekommen, also muss er irgendwie weg. Ja, also und die gehen dann eben dahin, wo bezahlt wird. Und ob UEFA und FIFA da gemeinsam, ich nenne sie nochmal in einem Atemzug, UEFA und FIFA gemeinsam was durchdrücken könnten, ist auch eher fraglich. Ja. Wahrscheinlich gäbe es dann auch wieder genug Hintertüren, um diese Vorgaben zu umgehen. Ne?
Also. Und ja klar, und dann kommt ja noch dazu, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, da würde dann so eine Salary Cap vielleicht auch wieder irgendwelchen Gesetzen zuwiderlaufen. Unter Umständen wäre das rechtlich sowieso alles gar nicht haltbar, aber das sollen natürlich Juristen dann nochmal entscheiden. Ich lasse mich da jedenfalls gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, Stand jetzt ist die Umsetzung einer verbindlichen Salary Cap nichts mehr als ein Traum, ich nenne es mal überspitzt, ein bisschen eine Utopie, ja, vielleicht von Sozialromantikern. Ist ein bisschen hart, aber ich glaube, in die Richtung könnte man das tatsächlich mal so nennen.
Top und Flop.
Top des Tages ist Bibiana Steinhaus. Und da habe ich sofort gedacht, als ich den Namen gelesen habe, ja, weil sie sich die Argumente verhärten, dass sie vielleicht DFB-Präsidentin wird. Nein, sie steigt auf. Sie steigt aus dem Keller, also Fahr zur Leiterin der Abteilung Schiedsrichter für die beiden höchsten englischen Frauenligen. Ja, beim englischen Schiedsrichterverband. Ich meine, klar, sie ist verheiratet mit einem ehemaligen großen englischen Schiedsrichter, Howard Webb, und da wird sie dann künftig möglicherweise eben ihren Lebensmittelpunkt von Niedersachsen nach England, wahrscheinlich dann nach London verlegen und wird künftig um Verbesserungen im Schiedsrichterwesen in England sich da kümmern. Herzlichen Glückwunsch, toller Job.
Und DFB-Präsident, das kann sie dann noch nebenbei machen. Also da finde ich schon, das geht, glaube ich, nebenbei.
haben schon ganz andere nebenbei gemacht. Nee, ist klar.
Flop des Tages, FC Barcelona, der verliert erst Lionel Messi und dann verletzt sich auch noch Neuzugang Sergio Aguero an der Wade, fällt jetzt 10 Wochen aus. Bei Barca muss man im Moment wirklich so ein bisschen sagen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
Stand jetzt aktuell.
Olympische Spiele im Juli, August, das könnte es bald vielleicht gar nicht mehr so oft geben. Schuld daran, der Klimawandel und die dadurch immer extremer werdenden Temperaturen. Und die haben natürlich dann auch Auswirkungen auf die Zeitpläne von großen Sportevents. Darauf hat World Athletics Präsident Sebastian Coe unter dem Eindruck der Spiele in Tokio jetzt aufmerksam gemacht.
Ja, wegen der großen Hitze in Tokio hatten die Organisatoren der Marathon, auch der Gehwettbewerbe, extra das Ganze in das nördliche Sapporo verlegt. Erleichterung brachte das aber nur ganz, ganz wenig. Die Temperaturen dort lagen ebenfalls jenseits der 30-Grad-Marke. Wenn man diese Bilder gesehen hat, dass die Geher zum Beispiel mit Eiswürfeln auf dem Kopf und Eismanschetten um den Hals da gelaufen sind. Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit könnte insgesamt immer mehr zum Problem werden. Das fürchtet Sebastian Coe.
I was up in Sapporo. They were difficult conditions. I think we were right to move the women's marathon on the decision on Friday night for the Saturday. We could well be confronting the same temperatures in Paris in 2024.
Oder zum Beispiel nächstes Jahr in Eugene in den USA, da finden ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt und jetzt bei den US-Trials kurz vor Olympia, da erreichten die dort Temperaturen von so bummelig 40 Grad in Eugene. Und das wird dann schon auch im nächsten Jahr eine große Herausforderung für die Organisatoren, dann auf das Wetter, auf das Klima, dann mit angepassten Startzeiten, dann nötigenfalls auch flexibel mal zu reagieren.
This is the challenge we are all going to confront now. And it probably will mean a global discourse around the calendar and how we stage events.
Heißt, die Olympischen Spiele müssen sich je nach Austragungsregion neue Zeitfenster aussuchen, wird gar nichts anderes übrig bleiben. So wie früher mal übrigens. 1964er Spiele in Tokio fanden im Oktober statt. Die Spiele 68 in Mexiko ganz genauso. Seoul 1988, Sydney 2000, die wurden im September ausgetragen. Und für Austragungsorte in den nördlicheren Regionen hat es sich mittlerweile, ja, also so alles so in die Monate Juli und August so fest etabliert, dass so Coe sei aber na, künftig nicht mehr grundsätzlich machbar. Da müsse man den Klima geschuldet umdenken.
I'm no climatologist, but you know, the reality of it is, you don't have to be a devotee of, you know, of climate change or a denier to know that the world is getting hotter. You know, I think if you're being intellectually coherent here, we are going to have that debate, and it is necessary. It will mean just revisiting what is possible and being probably having to be more adaptable in future.
Ja, schon im Fußball musste ja mit dieser Tradition gebrochen werden, Weltmeisterschaften im europäischen Sommer auszutragen. Wegen der hohen Temperaturen in Katar wurde die WM 2022 ja in den November, Dezember gelegt. Und ich fürchte, das dürfte kein Einzelfall bleiben, wenn wir in der Klimapolitik nicht bald mal effektiv gegensteuern und bis 2030 die Erderwärmung dann tatsächlich um weitere 1,5 Grad angestiegen sein wird. Boah.
Heute in der Sportgeschichte.
Aus heutiger Sicht wirkt es fast irrsinnig, was sich die französische Zeitung Le Matin 1907 überlegt hatte. Eine Autorallye von Peking nach Paris.
1907, also es quasi noch keine Autos gab, Straßen sowieso kaum.
Unfassbar.
Und dann wurde als Preis für den Sieger dieser strapaziösen und gefährlichen 16.000 Kilometer, na, eine Magnumflasche Shampoos als Preis wirklich ausgelobt.
Das musst du dir mal vorstellen und die waren glücklich damit.
Ja, das haben sich zumindest einige gefunden, hören wir gleich. Aber so unwirklich all das klingt, so zweifelnd wurde die Idee zum Autorennen zunächst aber aufgenommen, bis von auf ein paar wirklich Wagemutige.
Die Zeitung wollte damals von ihren Lesern wissen, ob ein Mann, heute müsste man sagen, ob ein Mann und eine Frau oder eine Frau mit einem Auto wirklich alles tun und überall hin kann. Und sie wollten das auch natürlich gleich ausprobieren und haben dann gefragt, gibt es jemanden, der in diesem Sommer mit dem Automobil von Peking nach Paris reisen möchte?
Ja, es gab tatsächlich 40 Bekloppte, Entschuldigung, die Lust darauf gehabt hätten, aber von diesen 40 kamen dann nur am Ende 11 wirklich da an in Peking, um mitzufahren. 5 Fahrzeuge waren am Start, also 5 Teams nahmen dann tatsächlich auch mit. Die anderen, die hatte der Schiffstransfer nach China dann doch abgeschreckt. Das war eine ziemlich hohe Hürde und die Siegprämie, na, die war das dann doch mit der Pulle Shampoos vielleicht dann doch nicht sexy genug. Und der Rennausschuss, der hatte die Rallye dann sogar abgesagt. Aber jetzt waren die Leute einfach da und dann musste es dann auch irgendwie stattfinden. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und ja, eigentlich auch ihr Leben riskiert.
Ja, das Auto war damals neu, muss man sagen. Es gab kaum Straßen, die auch wirklich geeignet waren. Die Straßen führten durch die entlegensten Gegenden in Zentralasien, über die es kaum, nicht mal verlässliches Kartenmaterial in irgendeiner Art gab. Immerhin hatten die Organisatoren vorgesorgt und entlang der Strecke immerhin Versorgungspunkte mit Verpflegungsvorräten und Benzinfässern eingerichtet. Schon mal vorausgeschaut.
Ja, aber wer dann tatsächlich vom Weg abkam, der geriet dann auch in große Gefahren. Ein verirrtes Team wurde zum Beispiel nur durch zufällig vorbeiziehende Nomaden vor dem Verdursten gerettet. Aber dem italienischen Fürsten Scipione Borghese, dem passierte so ein Missgeschick nicht. Der hatte das Ganze durchgezogen.
Und da sind wir am heutigen Tag. Am 10. August 1907, 2 Monate nach dem Start, rollte er mit seinem 45 PS Auto in Paris ins Ziel. Sein Vorsprung war so groß gewesen, dass er in Moskau diverse Empfänge besuchen konnte und sich sogar einen Abstecher nach St. Petersburg hat leisten können. Erst 20 Tage später kam dann der Zweitplatzierte tatsächlich in Berlin an. In Paris an. Das ist doch ein Witz, das gibt's doch gar nicht.
In Berlin hätte er auch locker noch eine Stippvisite machen können, wäre auch noch
Ach,
möglich.
Ach klar, aber das muss man sich mal vorstellen. Welch eine tolle Geschichte.
Schon wirklich krass und das 1907, also das ist ein richtiges Abenteuer. Alles, was danach kam, 90 Jahre später wurde diese Rallye nochmal wiederbelebt. Das ist doch eigentlich kalter Kaffee. Damals hätte man dabei sein müssen.
Stand jetzt aktuell.
21 Jahre jung, 8 Assists und 8 Tore für den FC Toulouse in Frankreichs zweiter Liga, dort nur noch ein Jahr Vertrag und umworben von einer ganzen Reihe europäischer Topclubs. Das ist Amin Adli, der Flügelspieler des FC Toulouse und einer der Clubs, die Interesse angemeldet haben sollen, ist offenbar der FC Bayern.
Die sollen laut Radio Monte Carlo Adli einen Karriereplan vorgelegt haben, nachdem er sich als Flügelspieler Nummer 4 hinter Coman, Sané und Gnabry bei den Münchnern entwickeln soll.
Also Karriereplan finde ich ja schon mal ganz gut. Das hat ja schon mal was mit Weitsicht zu tun. Laut Transfermarkt.de hat Adli Stand jetzt einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Kann auf dem Flügel aber auch als hängende Spitze agieren. Du hast dich etwas näher mit diesem Mann beschäftigt, den wir hierzulande natürlich überhaupt gar nicht kennen. Was kann der noch und wäre da was für den FC Bayern?
Also sehr interessant, würde ich erstmal sagen. Jung, offensiv, flexibel, einsetzbar, du hast es gesagt, Flügel und eben auch als zweite Spitze und offenbar sehr talentiert. Und er hat nur noch ein Jahr Restvertrag, daher ist er auch bezahlbar. Und ich habe mal Brazzo-like ein bisschen YouTube geguckt, das hat Salihamidzic wahrscheinlich auch gemacht. Und die Videos, die machen da schon durchaus Appetit. Also der kann schon was am Ball und ich habe noch ein bisschen mehr nachgelesen bei den Kollegen von Scouted Football zum Beispiel. Die beschreiben ihn als schnell, er kann Bälle sichern und weiterverarbeiten, sowohl per Dribbling als auch im Kombinationsspiel. Er beherrscht zum Beispiel auch blitzschnelle Tempowechsel und kann auch noch aus der Distanz abziehen.
Klingt nach einem für sein Alter schon sehr, sehr guten, auch sehr, sehr vielseitigen, fast schon fertigen Fußballer, aber hat er auch Schwächen?
Ja, fertig noch nicht. Also wenn er die nicht hätte, dann legt sein Marktwert wahrscheinlich nicht nur bei 6 Millionen Euro klar. Er hat auch bisher nur in der zweiten französischen Liga gespielt, aber auch da lief dann nicht alles rund, aber das Spiel nach hinten zum Beispiel, das scheint noch sowas zu sein, wo er Schwächen hat, wo er noch zulegen muss, aber auch im Angriffsspiel, da ist noch Luft nach oben. Ihm soll da manchmal ja noch so ein bisschen das Auge für freie oder bespielbare Räume fehlen. Gerade in Umschaltmomenten wird das da noch als zu statisch beschrieben, sein Spiel. Da ist noch Luft nach oben, das könnte noch schneller, noch ein bisschen besser gehen, aber ich denke mal, dass es auch seiner geringen Erfahrung bisher geschuldet, vergleichsweise gering ist. Der ist ja auch erst 21.
Also wenn er zum FC Bayern will, dann muss er schleunigst lernen, auch nach hinten spielen zu können. Das haben sie ein großes Problem. Kaufen, nicht kaufen, was würdest du Brazzo Salihamidžić denn empfehlen?
Also wenn die Chance besteht, den zu kriegen, ich denke, da sollten die Bayern schon zuschlagen, da sollte Brazzo schon dann die paar Millionchen mal auf den Tisch legen. Also gehen wird er wohl definitiv weg von Toulouse, das hat der Präsident dann auch bei Radio Monte Carlo gesagt und ich glaube, Bayern würde dafür das Geld auch keinen Fehler machen. Und ich bin mir auch sicher, wenn er ein bisschen Zeit kriegt, sich da reinzufinden bei den Bayern und langsam aufgebaut wird, ich glaube, dann könnte Nagelsmann aus dem noch ganz viel rausholen.
Wobei ich, es ist gut, ich bin ja auch so ein bisschen ein Fußballromantiker und ich bleibe dabei. Ich hätte ja schon auch gerne noch Franck Ribéry als Standby-Lösung. Durchaus wäre das, wie ich finde, eine Überlegung wert. Allerdings ist der natürlich null zukunftsweisend, aber irgendwie wäre es dann doch schön.
Der hat übrigens früher auch nicht nach hinten gearbeitet. Das kam auch erst später.
Das stimmt. Da hast du recht. Das war auch so einer, der sich im Strafraum wundgelegen hat.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und bevor wir uns wieder wundlegen dürfen, gucken wir noch schnell auf den Tagesplan der Kollegen vom SED. Das Thema des Tages spielt Stand jetzt heute in Frankfurt.
Ja, genau, da wird der neue Bundestrainer Hansi Flick ab 12 Uhr offiziell vorgestellt. Es wird ja Anfang September schon gleich 3 WM-Quali-Spiele bestreiten müssen. Ich freue mich drauf, denn das erste davon ist dann auch in Stuttgart. Los geht's aber am 2. September in St. Gallen gegen Liechtenstein.
Und Flick kriegt ja neben Danny Röhl als zweiten Co-Trainer zu Markus Sorg auch noch Benny Hövedes als Teammanager zur Seite. Und Flick kriegt mit Andreas Kronberg vom SC Freiburg ja auch noch einen neuen Torwarttrainer und mit dem Dänen Mats Buttgereit noch einen externen Experten und Spezialtrainer.
Ja, ich bin sehr gespannt, was das denn so wird, aber es hat so ein bisschen auch die Anmutung, dass da irgendwie ein bisschen was passiert. Ich glaube, das tut ganz gut. Ansonsten muss zum Beispiel die AS Monaco gegen Spartak Prag im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League ran. Das Hinspiel hatte Monaco 2-0 auswärts gewonnen. Tennis wird auch gespielt in Toronto bei den Herren und in Montreal bei den Frauen. Und die Dänemark-Rundfahrt im Radsport läuft und die Polen-Rundfahrt geht nach dem Start gestern dann heute auf die zweite Etappe.
Oh, und wir gehen morgen dann auch wieder auf Sendung. Ich würde mal sagen, bis dahin bleibt uns treu, aber guckt oder hört gerne mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland rein. Dieses Fremdhören, das erlauben wir euch dann doch mal. Alle 15 Minuten gibt es da frische News, damit ihr euch auf den neuesten Stand bringen könnt. Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und morgen früh 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch am Start. Wir würden uns freuen, wenn ihr entweder dann gleich um 7.07 Uhr oder einfach ein bisschen später on demand bei uns seid. Abonniert uns gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl und gebt uns Sterne, gebt uns eine Bewertung, Sterne bei iTunes. Und ansonsten, es gibt so viel zu erhören auf meinsportpodcast.de.
Aber morgen erhört ihr uns wieder. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.